ist der ICF Basel Podcast.
Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dass die Serie, die wir vor ein paar Wochen begonnen haben und nächste Woche, wie der Noah Kaiser schon gesagt hat, Matthias Saladin vom ICF Basel Land denn beenden wird. In der ganzen Serie geht es seit den letzten Wochen um die eine Frage, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Es geht um unsere Identität, wo Gott dir zuspricht und sagt, hey, du bist zum Beispiel ein gesegneter, heiliger, ein würdiger Mensch. Du bist ein geretteter Mensch in den Augen Gottes. Und wir schauen die ersten beiden Kapitel, die ersten zwei, drei Kapitel nur von diesem Brief, den Paulus an die Kirche damals in Ephesus geschrieben hat, schauen wir aus dem Grund an. Und wenn du heute das erste Mal hier bist, die letzten Wochen eben hier dabei warst, dann empfehle ich dir, hör dir Podcast an und wirst ein wenig einen Eindruck bekommen, wie Gott dich sieht. Wie Gott ultimativ über deinem Leben ausspricht, hey, du bist ein würdiger Mensch, du bist ein gesegneter Mensch, du bist ein heiliger Mensch. Es lohnt sich das reinzuziehen und sagen, hey, look, das möchte ich in meinem eigenen Leben wirklich selbst erleben. Und heute geht's weiter. Im zweiten Kapitel von diesem Brief, den Paulus geschrieben hat an Epheser, da heißt es im zweiten Kapitel, der fängt an, dieser Text, mit folgenden vier Worten. Denkt doch einmal zurück. Mit anderen Worten, ihr Liebe, erinnert euch an das, was gewesen ist. Und das ist ja, Erinnerung hat was mit dem Gedächtnis zu tun. Man muss sich erinnern, wie war das und so weiter. Und mit dem Gedächtnis ist eine relative, ja, das ist so eine Sache. Genau, hä? Als ich in der Schule war, habe ich oft noch so mich darüber geärgert, warum ich das, was ich gelernt hatte oder meinte gelernt zu haben, mir dann nicht mehr wieder ins Gedächtnis kam und ich das vernünftig aufschreiben könnte. Interessanterweise, Schuldner haben ein schlechteres Gedächtnis als Gläubiger. Das muss man genetisch mal rausfinden, warum es so ist. Aber auf jeden Fall, die erinnern sich schlechter an ihre Schulden, die sie noch haben. Ich habe schon ein paar Mal davon erzählt, meine über 90-jährige Mutter, sie lebt jetzt in einem Pflegeheim und sie ist an Demenz schon längere Zeit erkrankt. Sie weiß nicht mehr, wo sie lebt und sie kennt mich nicht mehr mit Namen. Und letzte Woche war ich wieder da und dann rede ich mit ihr. Das ist kein richtiges Gespräch. Sie sagt was, ich sag was und ja, man nimmt sich in den Arm. Und in jedem Gespräch aber oder in jedem Treffen, wo wir zusammen sind, und das war es auch letzte Woche, da fragt sie mich immer, und wie geht's den Kindern? Oh, sag ich, toll, wie geht's den Kindern? Toll, ja, unsere Kinder, die sind schon groß und verheiratet und so weiter. Und dann schaut sie mich immer entgeistert an, ja, mir sagt keiner was. Und dann gibt es noch ein anderes Thema oder was weiß ich. Und ab und zu schaue ich mir diese alte Fotoalben an, wo wir gemacht haben, wo eingeklebt sind von ihren Reisen, von ihrem Ehemann, von meinem Vater, als junge Familie, von Hochzeit und so weiter. Und dann schauen wir die durch und ab und zu, das ist wie so ein Highlight, dann zeigt sie auf ein Bild und sagt, das war da, und da war der Onkel Emil noch dabei und Tante Marianne war auch da und sie kann die Leute mit Namen benennen, mit Datum und allem. Und ich staune einfach und sitze daneben und es fällt ihr einfach irgendwie im Kopf ein. Und dann schaut sie mich ganz fröhlich an und auf einmal, und, wie geht's den Kindern? Ja, okay, die sind schon größer. Ja, mir sagt ja keiner was. Und so. Das ist so eine Story, die ist ongoing. Und jedes Mal muss ich auch ein Stück drüber schmunzeln, wie das mit ihrem Gedächtnis so ist. Das Gedächtnis wird in der Neuropsychologie entlang der Zeit und einer inhaltlichen Dimension unterteilt. Und in der Zeitdimension, da unterteilt man das in Kurz- und Langzeitgedächtnis. Und in der inhaltlichen Dimension, da wird dieses Langzeitgedächtnis noch unterschieden von 5 verschiedenen Hierarchien. Ich erspare euch das jetzt. Aber sehr interessant, wenn man mit Menschen zusammen ist, die an Demenz, Alzheimer erkrankt sind, warum auf einmal so Geschichten wieder aufkommen. Warum sie auf einmal wie aus dem Nichts benennen können, ah, das ist der Onkel Emil oder der Gott der Marianne. Sehr interessant. Ihr fragt euch jetzt, was hat das jetzt mit dem Epheserbrief zu tun? Eine ganze Menge. Einer der herausragenden Fähigkeiten, wo wir Menschen haben, ist, dass wir uns erinnern können. Dinge aus unserem Gedächtnis wieder hervorholen und wieder aufleben lassen. Und das ist sehr wichtig für uns. Das ist wichtig für unsere Identität. Woher komme ich? Aus welcher Familie? Aus welchem Ort bin ich aufgewachsen? Das ist sehr wichtig auch für unsere Entscheidungsfindung im Leben. Wo wollen wir hin? für unsere Planung und so weiter. Und dann erinnern wir uns an Dinge, die wir vielleicht gelernt haben und die uns wichtig sind, wo wir der Meinung sind, das hilft uns für unsere Zukunft. Ich möchte mit euch kurze Übung machen. Diejenigen, die von euch befreundet sind, verheiratet sind, die können die erste Übung sehr leicht jetzt machen. Erinnert euch bitte daran, an euer erstes Date mit eurem Partner oder Partnerin. Ich weiß, ein paar träumen jetzt in der Zukunft, aber um das geht's nicht. Erinnere dich an dein erstes Date. Ich habe das die Woche gemacht. Und zwar nicht als Vorbereitung von der Predigt, sondern tatsächlich habe ich unser Hochzeitsalbum, unser Fotoalbum rausgeholt, das nochmal angeschaut. Und der Anlass ist ein ganz einfacher, weil in der letzten Woche ist meine Frau Irene und ich, wir sind 30 Jahre verheiratet. Und dann haben wir das Ding rausgeholt. Und das haben wir gestern Abend gefeiert. Noch lang. Später habe ich noch Fußball geschaut und habe ich schon gesagt, Deutschland ist in dem Halbfinale. Das war gestern. Und das haben wir gestern gefeiert und ich habe mich dann erinnert an das erste Date, wo ich mit meiner Frau hatte. Wie das war, wo das war. Es war in Rien. Sehr guter Ort für erste Dates. Erinnere dich mal daran, jetzt können alle wieder mitmachen, die auch keinen Partner oder Partnerin haben. Erinnere dich mal an deinen ersten Arbeitstag oder Studienbeginn. Deinen ersten Tag, erinnere dich mal daran. An deinen Chef oder Chefin. Oder vielleicht eine andere Übung noch. Versuch dich mal daran zu erinnern, falls das in deiner Familie vorgekommen ist. Wahrscheinlich in den meisten Familien ist es schon vorgekommen, aber ob du es bewusst erlebt hast. An den ersten Todesfall, den du bewusst mitbekommen hast in deiner Familie. Und vielleicht das Letzte. Erinnere dich mal daran, an deinen allerersten Besuch hier im ICF. Es sind vielleicht der eine oder andere da. Ah, heute, schön, herzlich willkommen. Bei all den Übungen, die wir machen, wenn wir uns dann erinnern, zurückschauen, und was war das? Ein erster Besuch in der Kirche, ein erstes Date. Da wird das episodische oder perzeptuelle Gedächtnis in unserem Kopf generiert. Wir erinnern uns an Dinge. Heute in unserer Zeit, in der es sehr häufig schnell nach vorne geht, man sehr bewusst auf Ziele hinlebt, dass dieses bewusste Erinnern fällt häufig raus. Und das ist gefahrvoll. Es ist wichtig, sich im Leben immer wieder zu erinnern. Egal in welcher Lebensphase man ist. Spätestens wenn du älter wirst, merkst du, wie notwendig das ist, mal zurückzuschauen, was habe ich denn da schon erlebt und was hat mein Leben bisher geprägt. Und deswegen fängt Paulus an und schreibt an die Leute damals in Ephesus, denk doch einmal zurück. Denk doch einmal zurück. Erinnere dich. Mit anderen Worten, drück im Moment eine Pause-Taste und denk drüber nach. Viele Christen leiden unter Amnesie, Gedächtnisschwund. Sie vergessen Dinge, die sie mit Gott erlebt haben. Sie vergessen Dinge, die Gott in ihrem Leben getan hat. Und das ist gefahrvoll für die Zukunft. Das ist wirklich gefahrvoll. Und deswegen fing Paulus so ausdrücklich damit an und sagt, denk doch einmal zurück. Das sind die ersten vier Worte von dem heutigen Text. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Und dann spähte Paulus zurück, denkt doch einmal zurück und sagt, woher ihr kommt. Er sagt das, früher hattet ihr keine Beziehung zu Gott. Das erklärt er dann. Denkt doch einmal zurück, früher hattet ihr keine Beziehung zu Gott. Mit anderen Worten, Leute, ihr wart nicht immer Nachfolger Jesu, Christen. Ihr seid nicht als Christ auf diese Erde gefallen. Sondern irgendwann in eurem Leben gab es entweder einen Zeitpunkt oder einen Prozess über Monate, manchmal über Jahre, wo du begonnen hast, ein Leben mit Gott zu leben. Aber das war nicht automatisch immer so. Und er sagt ihnen, hey, erinnert euch bitte daran zurück. Früher hattet ihr keine Beziehung zu Christus. Ich weiß gut, ich habe das hier auch schon mal erzählt, mit ungefähr 19 Jahren habe ich mich entschieden, so bewusst ein Leben mit Gott zu leben. Bis dahin war das kein Thema für mich, war das auch nicht wichtig. Aber dann habe ich wirklich begonnen zu sagen, ich möchte mit diesem Jesus Christus, ja, da möchte ich durch meinen Alltag gehen. Ich glaube daran und das hat wirklich, ich glaube, das hat eine Bedeutung für mein Leben. Von der nächsten Übung, wenn du hier heute zum Gast bist oder denkst, los, ich habe nichts mit diesem Gott zu tun, aber ich bin eingeladen worden und ich bin anständig, ich bin mitgekommen, dann die nächste Übung gilt nicht dir. Sie gilt wirklich nur Leuten, die bewusst in ihrem Leben mal entschieden haben, mit diesem Jesus durchs Leben zu gehen. Denk mal zurück, wie das war, als Gott in deinem Leben noch keine Rolle gespielt hat oder eine sehr untergeordnete Rolle. Und welche Gefühle kommen also rauf? Bei mir persönlich sind es gemischte Gefühle. Auf der einen Seite, ich kann mich relativ gut daran erinnern, an diesen Moment, an diese Begegnung mit anderen, wo ich mich so entschieden habe, bewusst. Es hat einen gewissen Touch von Freudigkeit und auch was von, da fängt was Neues an. Aber es hat auch so ein paar Gefühle, gemischte Gefühle von, es war eine verrückte Zeit auch in meinem Leben. Viele Dinge waren im Umbruch, manches lief auch nicht so gut und so weiter. Es war so ein Mix an Gefühlen, wo bei mir raufkommt, wenn ich an die Zeit zurückdenke. Und Paulus sagt, hey Leute, erinnere dich, du hattest nicht immer eine Beziehung zu Gott. Vergiss das nicht. Und warum sollen wir das nicht vergessen? Damit wir nicht undankbar werden. Selbstgerecht und so weiter. Ich komme nachher noch da drauf. Denk doch einmal zurück, sagt Paulus und fährt dann weiter, was für dich getan worden ist. Er bleibt nicht nur dabei stehen, wie war das mal ohne, sondern was für dich getan worden ist. Im zweiten Kapitel sagt er denn Folgendes. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht-jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Damit ist ihre Beschneidung aber etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keine Beziehung zu Christus, ihr hattet keinen Zugang zu israelitischem Bürgerrecht, wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Erinnert euch, was für euch getan worden ist. Nicht, was ihr gemacht habt, sagt Paulus. Ihr müsst euch nicht daran erinnern, was ihr alle schon geleistet habt, sondern was für euch getan worden ist. Leute, und das war immer das Thema bei Jesus. Was hat Gott für euch gemacht? Nicht, was müsst ihr eher alles machen, damit dieser Gott irgendwie mal gnädig wird. Nicht eure Frömmigkeit, nicht eure Spenden, nicht eure Kollekten, nicht eure Singerei und so weiter. Nicht das steht im Vordergrund, sagt er. Nein, die ultimative Initiative geht von Gott aus. Er war es, der dich und mich gesucht hat, und er war es, der gesagt hat, hey, dieser Jesus, der ist für dich gekommen. Und nicht nur für dieses Volk Israel, für die Juden, sondern wirklich für alle Völker, erklärt er ihn, für alle. Leute, und das hat Sprengkraft gehabt zur damaligen Zeit. Du sitzt jetzt hier vielleicht erst drin als Isländer oder Waliser oder Deutsche oder Franzose oder was auch immer. Und denkst, ja, was ist der große Punkt? Damals war das ein Riesenpunkt. Die Gemeinde in Ephesus, die hatten mehrheitlich einen heidnischen Hintergrund, waren nicht Juden, Teil von denen waren noch Juden. Und die Juden sahen sich als das und sehen sich bis heute als das auserwählte Volk Gottes an. Was Besonderes, wirklich was Besonderes. Und dann kommt der Paulus und sagt, hey Leute, das Besondere ist aber gar nicht so besonders. Es ist für alle. Die Trennungen sind abgebrochen. Alle haben wirklich Zugang zu diesem Volk Gottes. Ihr dürft alle dazugehören. Und der Paulus geht in dem Abschnitt über die strikte Trennung, über die jahrtausendalte Trennung, geht er drüber hinweg und sagt, Leute, die ist abgebrochen. Die jahrtausendalte Trennung zwischen Juden und Heiden, die ist überwunden worden durch Jesus. Indem jetzt alle Heiden auch Zugang haben zu Gott. Und sagt, das kommt jetzt in der Kirche zusammen. Und dann schreibt er den Leuten in Ephesus, Leute, hey, das ist was Revolutionäres. Ihr hört dazu. Ihr hört wirklich zu diesem Volk Gottes. Durch Jesus. Ein revolutionäres Zeichen von Gottes wortwörtlicher, grenzenloser Liebe. Liebe ist nicht nur in diese Richtung von Israel oder von ein paar Auserwählten, sondern die grenzenlose Liebe betrifft wirklich alle Völker aus allen Erdteilen, mit allen möglichen ethnischen Hintergründen, aus allen verschiedenen Lebensphasen, wenn sie zusammengeführt zu einer Familie Gottes, allein durch Jesus. Wortwörtlich grenzenlose Liebe. Leute, und die Tragweite muss man verstehen. Dazu muss man verstehen, dass Gott wirklich Geschichte, wortwörtlich Geschichte mit uns Menschen schreibt. Seine Ursprungsidee mit Menschen war, dass sie Gott ebenbildliche Geschöpfe sind und Gemeinschaft haben mit Gott. Und das ist von Anfang an schief gegangen. Der Mensch hat sich nicht darauf wirklich voll eingelassen, sie sind den eigenen Weg gegangen. Und Gott hat gesagt, ich will die Geschichte weiterschreiben, hat den Abraham aus dem Alten Testament einen Mann berufen und ein neues Volk daraus entstehen lassen, Volk Israel. Um mit diesem Volk einen besonderen Weg zu gehen, an dem andere Völker sogar sehen können, hey, eine Beziehung zu dem lebendigen Gott ist möglich, so könnte die aussehen. Und dabei war Israel nicht einfach das Lieblingsvolk von Gott, sondern es war seine Entscheidung, warum auch immer er dieses Volk so gewählt hat. Darin haben wir keinen Einblick. Und die Geschichte hat von Anfang an immer zum Ziel gehabt, dass irgendwann ein Retter kommt und alle Menschen gemeint sind. Alle das wieder erkennen können, hey, look, dieser Gott will mit allem, über alle Grenzen, über alle ethnischen Grenzen darüber hinaus, mit Menschen in eine Beziehung treten. Und das hat er in Christus zusammengebracht. Leute, wenn das größte Problem von uns Menschen Information wäre, dann hätte Gott wahrscheinlich irgendwelche Lehrer, einen Lehrer oder einen Ausbildner zu uns geschickt. Wenn das größte Problem von uns Menschen Langeweile wäre, dann hätte er wahrscheinlich irgendeinen Entertainer geschickt. Wenn das größte Problem Geld wäre, dann hätte er wahrscheinlich irgendeinen Wirtschaftsfachmann geschickt. Aber das größte Problem ist nicht Geld oder Langeweile oder dieses. Das größte Problem ist Versöhnung. Versöhnung mit Gott und miteinander. Dass genau diese Trennungen überwunden werden, das ist das größte Problem. Und deswegen kam Jesus, kam ein Retter. Und der Paulus erklärt dann in Kapitel 2, ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und aus Juden und Nichtjuden hat er eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Das größte Problem ist Versöhnung, Leute. Versöhnung mit dir selbst, Versöhnung mit deinem Nächsten, Versöhnung mit Gott. Und deswegen kam Jesus. Und der Paulus sagt, hey, denkt doch dran zurück, was für euch getan worden ist, dass ihr versöhnt sein könnt mit Gott. Das hat er ermöglicht. Und dann setzt er zum Schluss noch einen drauf und sagt, denkt doch einmal zurück, wozu ihr jetzt hinzugekommen seid, wo hinein ihr geboren seid, das als Menschen jetzt. Und er sagt im Vers 19, ihr seid also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zum Haus Gottes, zu der Familie Gottes. Das macht Paulus deutlich. Und er begründet die ganze Einheit von der Kirche nur darin, dass Christus das möglich gemacht hat, dass dieser Jesus den Weg geebnet hat. Konsequent, er hat was für uns getan und das hat es möglich gemacht, dass so grenzenlose Liebe möglich geworden ist. Leute, versteht ihr, Kirche ist nicht geschaffen worden für Gott, sondern Kirche ist für uns geschaffen worden, damit wir einen Ort von der Wertschätzung und Hilfe und Ergänzung erleben. Dafür ist Kirche geschaffen worden. Kirche ist nicht, Gott kann ohne Kirche leben, aber er will das nicht. Er sagt, look, all meine Fülle, all meine Schönheit kommt in der Kirche zusammen. Kirche ist dazu da, dass wir zu dem werden, was Gott für uns bestimmt hat, nämlich versöhnt zu sein. Versöhnt zu sein mit ihm, versöhnt zu sein mit anderen und Versöhnung zu schaffen, nicht Trennung. Kirche hat den Job nicht zu trennen, sondern zu einen, zu versöhnen, Menschen zusammenzubringen, die, wie soll man sagen, sich vielleicht nicht ausgewählt hätten, neben der Person zu sitzen, wo du gerade neben dir sitzt, wo du vor dir sitzt. Dreh dich mal kurz um, hinten nach vorne, schau die Leute mal an. Und vielleicht sitzt du gerade mit deinen engsten Buddies zusammen und ich finde sie alle ganz toll sympathisch, schön. Aber der Punkt ist nicht, ob du den sympathisch findest oder nicht sympathisch findest. In jeder Kirche gibt es unsympathische Typen. Auch hier. Aber das ist nicht der Punkt. Sondern wir kommen in der Kirche zusammen, nicht damit wir uns toll finden, nett finden, sondern weil wir uns ergänzen und Versöhnung untereinander praktizieren, weil Jesus uns das geschenkt hat. Wir sind nicht ein Fanclub von Jesus, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die trotz aller Vielfalt immer wieder Versöhnung stiften will, bis in die Welt hinein stiften will. Leute, und dabei ist Trennung momentan hoch im Trend, hoch. Die Globalisierung der letzten 10, 15, 20 Jahre, die hat viele Verlierer produziert. Menschen, die durch weltweiten Handel und alles Mögliche auf einmal merken, hey, sie sind wie ins Abseits gedrängt worden. Sie stehen nicht auf der tollen internationalen Liste. Und auf einmal wird der Ruf laut, wir müssten Zuströme wieder begrenzen. Wir müssten mehr für uns schauen. Wir müssten den Exit von dem machen. Hauptsache für uns mal erst. Und das tut uns dann mehr Sicherheit geben. Das wird uns dann mehr Wohlstand geben und Freiheit. Wir können wieder alles selbst bestimmen, wenn wir uns nicht um die anderen kümmern müssten oder sollten. So gut ich so Gefühle und Gedanken verstehe. Das heißt nicht, dass ich mit allem mit einverstanden bin. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich kann es nachvollziehen, dass Leute auf einmal viel Ängste haben und Unsicherheiten haben und denken, hey, jetzt müssen wir mal wieder eine klare Linie ziehen. Eine klare Trennung ziehen, wo über die man nicht gehen darf, wo auch nicht einer rein darf. Leute, das Problem ist viel tiefer. Das Problem ist viel tiefer. Die Aufteilung in erster und zweiter Klassen, die geht schon lange zurück. Lange zurück. Leute, unser Gefallensein als Menschen, das bringt uns dazu, dass wir nicht nur zu irgendeiner Gruppe hinzugehörig sein möchten, sondern wir möchten auf jeden Fall zu einer exklusiven Truppe hinzugehören. Per Definition besteht jede Gesellschaft daraus, dass wir voneinander ein Stück abhängig sind, dass wir einander brauchen, dass wir füreinander, miteinander verbunden sind. Aber Leute, zu jeder Gesellschaft gehören auch Menschen. Und vielleicht bist du selbst so einer, die sich auch ausgeschlossen fühlen. Das sind diejenigen, die auf dem Pausenhof immer alleine unterwegs sind. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, denk doch mal zurück, Ralf. Ich kann die Gesichter verifizieren, die am Pausenhof in meiner Klasse so alleine waren. Mit denen hat man sie nicht abgegeben. Heute in jeder Gesellschaft gibt es Menschen, in jeder Gemeinschaft gibt es Menschen, deren Einladungen dankend abgelehnt werden. Wenn irgendeine Party läuft, die sind nicht dabei. Und wenn sie einladen, bist du nicht da. In jeder Gesellschaft gibt es Menschen, gegen die gestimmt wird oder denen man die kalte Schulter zeigt und sagt, jo, interessiert mich halt nicht, was mit dem oder derjenigen passiert. Das sind diejenigen, die abgewählt werden aus irgendeinem Dschungelcamp oder schon allein dahin gehen. Das sind diejenigen, wo man an sich nicht mit zusammen sein möchte. Leute, und wir schließen Menschen aus, manchmal aus Stolz, weil wir finden, wir sind so geile Siere und wir sind so viel besser, dass wir das nicht nötig haben, uns mit dem oder derjenigen abzugeben. Manchmal schließen wir Menschen aus Furcht, weil wir nicht genau wissen, ja, was kommt da auf uns zu, wenn der uns näher kommt. Und manchmal schließen wir Menschen aus Unwissenheit, weil es einfach, ja, weiß nicht genau, wie wird sich das wohl entwickeln. Jede Flugreise, die ich unternehme, ist für mich wie so ein Beispiel geworden dafür. Für diese Aufteilung von uns Menschen. Es gibt einen Moment, wenn ich in einem Flugzeug bin, den finde ich wirklich schwierig. Das ist nicht der Moment, wenn wir starten. Ist auch nicht der Moment, wenn man landet oder Turbulenzen sind, sondern es ist der Moment, ich gehe in ein Flugzeug rein und muss durch die erste Klasse nach hinten laufen in meine Holzklasse. Den Moment finde ich schwierig. Und jedes Mal nerv ich mich. Und da sitze ich all die netten Menschen, da sehe ich, da sitzen in ihren tollen Sesseln, man kann die Beine ausstrecken und so weiter. Und dann gehe ich nach hinten und hock da in meinem kleinen Sessel. Dann sehe ich noch da vorne, die kriegen Essen auf Porzellantellern und wie schön. Und ich sitze mit meinem kleinen Tablett. Der Vordermann darf nicht am Sitz wackeln, weil sonst wackelt mein ganzes Essen. Da muss ich schauen, dass das Wasser nicht rauskommt, die Plastikfolie irgendwo unten drunter machen und dann mit so einem Plastikmesserchen durch da umstochen in dem Essen, was du bekommst. Das ist der Moment, den ich schwierig finde. Du sitzt so beengt und da vorne sehe ich die Leute, die sich hinlegen. Man neulich mal im Flugzeug, die liegen da, dann gehe ich da vorbei mit der Decke schon zu, liegen da und ich muss da hinten latschen in der Enge. Vom Sitz, das ist eine Enge, die man normalerweise nur verliebten Pärchen in der letzten Reihe vom Kino zugesteht. Und ich sitze so drin und denke, what? Und das Verrückte, und dann passiert das immer, dann geht's los, wir fliegen weg und dann werden die Vorhänge gezogen. Schon erlebt? Die erste und zweite Klasse, Vorhang, damit wir nicht ins Allerheiligste hineinschauen. In dem Moment wird mir klar, ich bin im Vorhof der Heiden. Da höre ich hin. Zweite Klasse. Ich erinnere mich an den Vorhof in den Tempel. Genau, da sind alle Heiligste, da gehen die Priester und du hockst Drusse in dem Vorhof von den Heiden. Oder an der Berliner Mauer, die sind da und die sind da. Die kriegen schöne Handtüchlis zum Frischmachen und ich schwitze da hinten einfach. Und finde einfach, das ist Mist. In einem Flüge, wo ich hatte, wurde dann erklärt, dass aus Sicherheitsgründen, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, aus Sicherheitsgründen darf diesmal der Vorhang nicht gezogen werden. Und dann durften wir während dem ganzen Flug nach vorne schauen zu der ersten Klasse, wie sie dort leben. Ich als Heide hinten. Und dann kommt's. Da kam die Durchsage, aber die sanitären Einrichtungen der ersten Klasse dürfen von denjenigen hinten nicht besucht werden. Da vorne eine Toilette oder zwei Toiletten für 8 Leute. Da hinten, du hockst mit gefühlt 200 anderen zusammen, von denen 100 Kinder unter 6 Jahren sind, die andauernd Cola trinken, für 2 Toiletten. Und in dem Moment denke ich, das ist einfach ungerecht. Ich bin 2. Klasse. Leute, ich nehme den Vorhang jedes Mal als ein Bild für die Neigung von uns gefallenen Menschen, andere auszuschließen. Das ist eine Neigung, wo wir als Menschen haben. Wir teilen auf in wir und sie. Und das ist schon eine alte Aufteilung. Wir und sie. Dabei könnte die Unterschiedlichkeit uns tatsächlich sogar bereichern. Ja, wir sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber es wird sehr schnell und dann in eine andere Richtung gehen, sich zu separatisieren, wieder zu trennen, wirklich sich zurückzuziehen. Und so begegnen wir Menschen mit einer ablehnenden Haltung. Wir weigern uns, ihnen manchmal das Herz oder unser Wohlwollen entgegenzubringen. Und was sagte Paulus hier? Denkt doch einmal zurück, von woher ihr kommt. Was für euch getan worden ist und zu was ihr berufen seid. Und er sagt, Leute, ihr seid versöhnt worden mit Gott. Gott hat die Trennung überwunden. Ihr seid versöhnt mit ihm. Ihr könnt versöhnt miteinander leben. Und euer Job ist tatsächlich in dieser Welt Versöhnung zu bringen und nicht Trennung, Leute. Das ist der Zuspruch, den ihr anderen geben könnt, weil ihr versöhnt worden seid. Die Band kommt jetzt auf die Bühne und wir sind am Schluss. Ihr habt auf eurem Stuhl so einen Sticker gefunden. An jedem Sonntag haben wir das verteilt. Kleine Reminder. Ein Herz, wo sich 2 Hände der Hand gehen. So, ineinander greifen. Als Bild von Versöhnung. Und ich glaube, jetzt ist wirklich der Moment vielleicht für dich gekommen, dass Versöhnung noch wesentlich praktischer und handfester werden darf. Wir werden gleich noch eine Zeit haben von Worship und diesen Gott anbeten, der Versöhnung möglich gemacht hat. Aber mit der Versöhnung ist manchmal ein bisschen schwierig. Und vielleicht sitzt du heute hier drin und schaust in deinen Spiegel und wenn du da hineinschaust in dein Leben, in deine Lebensgeschichte, dann siehst du auch so Risse drin. Dinge, die zersplittert sind. Dinge, die vielleicht andere zersplittert haben in deinem Leben. Menschen, wo an dir schuldig geworden sind. Wo wirklich was kaputt gemacht haben. Und jetzt sollte man versöhnen. Vergebung und Versöhnung, ja, das sind 2 unterschiedliche Dinge. Und Gott ruft uns dazu auf und sagt, hey, ich habe dir Versöhnung geschenkt. Ich sehe diese Risse in deinem Leben. Ich sehe die Dinge, wo wirklich was kaputt gegangen ist, wo du selbst einen Stein in dein Leben geworfen hast und Dinge nicht mehr so sind, wie sie vielleicht hätten sein können. Aber darüber steht die versöhnende Hand Gottes, wo dir die Hand wieder ausstreckt und sagt, Leute, ich möchte, dass dein Leben versöhnt ist. Es ist schwierig, Versöhnung mit anderen zu praktizieren, wenn man selbst mit sich selbst nicht versöhnt ist. Und heute hast du die Möglichkeit, einen Schritt zu machen, mit dir selbst versöhnt zu werden. Du kannst mit dem Sticker hinterher, da vorne steht ein anderer Spiegel, der ist noch vollkommen ganz. Und als Symbol kannst du dorthin gehen und den Sticker nehmen und da draufkleben und sagen, Gott, heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag, ich möchte versöhnt werden mit meiner Geschichte. Ich möchte versöhnt werden, vielleicht symbolisch mit der und der Person. Ich möchte versöhnt werden mit den und den Ereignissen, mit den Chancen, die ich vielleicht verpasst habe, mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, wo du immer noch mit haderst, wo wie eine Kette an dir hängt und dich immer wieder auch zurückholt und dir eine Zukunft verbauen will. Heute ist der Tag, wo du entscheiden kannst, ich möchte darüber versöhnt werden. Ich möchte ein Mann, eine Frau sein, wo diesen Zuspruch von Gott annimmt. Die Trennung ist überwunden worden. Und das gilt dir. Und das kannst du symbolisch praktizieren. Während du Worship-Zeit kannst du dorthin gehen. Klebe es drauf. Das Gebetsteam wird dabei sein. Vielleicht möchtest du dass einer für dich betet. Dich einfach segnet und den Entscheid, wo du getroffen hast, dir Mut zubetet, Kraft zubetet. Vielleicht sitzt du sogar hier und möchtest zum allerersten Mal versöhnt werden mit Gott. Ja, ich brauche Versöhnung mit Gott. Dann ist heute dein Tag. Dann mach das. Dann steh auf, geh aus deiner Reihe nachher raus, geh da drüber. Wie gesagt, Gebetsteam wird da sein, wird dir Zeit nehmen, mit dir zu beten, dich zu segnen, was du auch möchtest. Du kannst auch ganz allein deinen Kleber darauf tun und sagen, das gilt mir heute, an dem Tag. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass Versöhnung nicht so was so Surreales ist, wo mega fromm sich nur anhört, sondern wirklich so notwendig ist, so in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen Geschichte, mit den Dingen, die in meinem Leben gewesen sind. Und danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und auch jetzt uns alle neu auch berühren möchtest und neu uns auch Mut schenkst, Dinge in Ordnung zu bringen, loszulassen, neu die Hand zu ergreifen mit dir und zu sagen, das liegt hinter mir. Bitte ich, Heiliger Geist, schenk so eine Offenheit, so eine Friede, so eine übernatürliche Kraft. Das, was so zersplittert wurde in unserem Leben, dass du das heute Abend heilst. Danke, dass du mit deiner ausgestreckten Hand hier bist.